Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 28. November 2025. Dominik Feusi und Markus Somm. Auf Bern einfach. Und jetzt heisst es wieder ein Abo lösen für den Nebelspalter. Und zwar haben wir heute, wie ihr wisst, Black Friday. Ja, gestern war Thanksgiving in Amerika und der Black Friday kommt natürlich auch aus Amerika. Wir haben eine spezielle Aktion. Dominik, um was geht's?
Ja, noch bis am Sonntag kann man ein Geschenk-Abo haben für sich selber oder für jemanden, wo man gern oder nicht so gern hat. Man kann es also auch irgendwie einer linken Ständerätin oder einem kommunistischen Nationalrat oder weiss auch nicht, einem Alternativen in die Stadt Zürich schicken oder wer auch immer, kommt ein Jahresabo über und besonders der Kalender mit den 12 tollen Grafiken von Jürg Kühni, einem von unseren besten Zeichner aus Burgdorf. Das gehört alles zusammen in ein Paket, wird speziell unterschrieben von dir und mir für 169 Franken und jetzt wird irgendwo eingeblendet und unten in den Shownotes findet ihr, wo man das abstellen.
Wie gesagt, und mit dem Abonnement haben wir natürlich alle Vorteile von Nebelspalter.ch. Wir wiederholen das Rahmenvertrag, eine der wichtigsten Herausforderungen für die Schweiz in den nächsten Jahren. Es wird unser Schwerpunkt sein, wer wirklich informiert wird sein, wer rauskommen wird, was in diesen Verträgen alles steht. 1800 Seiten. Wir übersetzen es für euch, wir analysieren es. Nebelspalter, absolut unverzichtbar. Für jeden, der noch will, ein freier Schweizer oder eine freie Schweizerin bleiben. Gut, wir haben schon ein paar Mal über das Thema geredet. Es geht um die Bestellung von der SBB bei der Siemens. Es geht um neue Züge. Und Peter Spurler und seine Firma Stadler Rail geht jetzt in Rekurs. Dominik, was sind dort die Einzelheiten?
Ja, der Chef vom Thurgauer Zugbauer, der will überprüfen, ob alles mit rechten Dingen zu und her gegangen ist. Wir haben ja darüber geredet, oder der Preisunterschied war irgendwie 18 Millionen bei 3,05 Milliarden, glaube ich. Also, das ist nichts. Dementsprechend wichtig sind die anderen Kriterien und dort werden ja mehr oder weniger subjektiv, das wird jetzt eben das Gericht testen, wie subjektiv das war, ist man da Punkt irgendwie für Nachhaltigkeit oder was auch immer vergeben hat. Und ja, in einem Interview, wo der Entscheid gefällt worden ist, hat ja der Peter Spurler gesagt, er hat eigentlich die Rekurs nicht gern, oder? Aber ich finde, wenn es so knapp ist und auch eben möglicherweise subjektiv ist, irgendein, weiß auch nicht, ein SBB-Beamter, man dürfte die, glaube ich, so nennen, Daumen auf und Daumen runter gemacht hat, dann finde ich schon, dann ist es irgendwo durch legitim, dass man das noch einmal anschaut.
Ja gut, und ich meine, wenn man halt die Reglementierungen hat, wenn man halt so das sogenannte Submissionsverfahren so kompliziert macht und so verrechtlicht, muss man sich halt auch nicht wundern, dass nachher Unternehmen, die nicht zum Zug kommen, nachher vor Gericht gehen. Ich finde es eigentlich auch nicht so gut. Ich hätte lieber eben, dass der Staat eigentlich auch relativ freihändiges Zeug vergeben kann und einfach im Prinzip den Preis. Der Preis ist eigentlich fast das Entscheidendste. Jetzt kann man sagen, gut, Siemens ist ja billiger, also hätte es das müssen nehmen. Aber wie gesagt, da kann man ja auch noch ein bisschen industriepolitisch abwägen. Mich dünkt auch noch ein wichtiges Argument, das hat der Peter Spurler öffentlich schon gesagt, sein Produkt ist eigentlich bewährt, man kennt es, es sind nicht neue Züge, Siemens muss eigentlich neue Züge bauen. Gut, Siemens ist eine tüchtige Firma, die können das vielleicht schon, aber sie sind teilweise auch durchaus bekannt dafür, dass es noch eine sogenannte Kinderkrankheit gibt. Und es ist ja schon noch ironisch, dass der Vincent Ducro, wo der CEO, das ist der CEO von der SBB, der ja bald aufhört. Der hat ja zwar nicht als CEO, aber früher noch schon als Verantwortlicher, hat er die absolut vermaledeite, misslungene Bestellung von diesen Zeugen, von diesen, wie sagt man denn, diesen Kotzzeugen vom Bombardier.
Wackelzeug, nicht von Kotzzeugen.
Kotzzeug. Ja, weil es einem einfach schlecht geworden ist. Nicht, weil es so aussieht, aber es ist einem schlecht geworden. Und die hat er auch schon müssen verantworten. Von dem her mutig, aber vielleicht hat es wirklich damit zu tun, dass sowohl Monika Ribar, VR-Präsidentin, als auch er am rausgehen sind. Und etwas würde ich aber noch antragen, ich habe es auch geschrieben im Memo, dass natürlich der Spuler und seine Firma sehr viel Steuern zahlen. Da muss ich ehrlicherweise sagen, auch Siemens Schweiz zahlt viel Steuern. Siemens Schweiz ist eine sehr grosse Industriefirma in der Schweiz. Jetzt nicht für die Züge ist das relevant, genau. Die Züge werden in Deutschland gebaut, aber auch grundsätzlich die Firma selber ist natürlich auch eigentlich eine grosse Schweizer Firma. Muss man jetzt mal fairerweise auch noch sagen, sie zahlen also auch viel Steuern. Gut. Mal schauen, wie das rauskommt. Was sicher wichtig ist, und das ist vielleicht unangenehm auch für die SBB, es geht jetzt lang. Oder? Es verzögert sich natürlich, bis jetzt das alles rausgestüdelt ist. Und von dem her, ja, mal schauen. Gut, etwas, das nicht mehr so lange geht, ist die Abstimmung, die Volksabstimmung, die wir am Sonntag haben. Erstens, geht unbedingt. Zweitens, Erbschaftssteuern, kommunistischer Vorschlag von der Juso, weg damit. Und drittens, der Service Citoyen, weg damit. Das ist Zwangsarbeit. Das ist der Staat, der euch zwingt zu etwas. Und das wollen wir nicht. Aus einer liberalen Sicht absolut falsch. Hört jetzt gut zu.
Jetzt aufpassen. Am 30. November stimmen wir über die Service Citoyen-Initiative ab. Auf den ersten Blick klingt sie gut. Aber leider ist das wie bei vielen Initiativen. Der Bürgerdienstzwang hat auch Schattenseiten. Es ist falsch, dass der Staat Schweizerinnen und Schweizer zwingen kann, ein bequemes Jahr für die Allgemeinheit oder für die Umwelt abzuleisten. Es ist nicht richtig, dass jemand auf Kosten des Steuerzahlers eine Bibliothek einräumt, in einem Schwimmbad mithilft oder Bäume pflegt, nur weil er keinen Bock aufs Militär hat. Konkret geht es um mindestens 960 Millionen Franken, die wir als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zahlen müssten. Stimmen deshalb auch Sie Nein zu der Service Citoyen Initiative und schonen Sie Ihr Portemonnaie.
Ja gut, jetzt kommt wieder eigentlich auch eine ambivalente Nachricht von der Sparfront in Bundesbern. Dominik, um was geht's?
Ja, wenn es noch überhaupt Sparen wäre. Also es geht ja beim Entlastungspaket 2027 nur von Anfang an nur darum, dass wir ein bisschen weniger mehr ausgeben. Oder darum heisst das Entlastungspaket. Die SP tut das zwar framen schon die längste Zeit als Abbaupaket, was einfach gelogen ist. Fake News, Fake News, Fake News. Es geht nur darum, dass das Wachstum ein bisschen weniger schnell ist. Und ursprünglich hat die Expertengruppe mit Finanzexperten, unter anderem Serge Gaillard, der ehemalige Direktor der Finanzverwaltung, hat Einsparungen von 3,9 Milliarden Franken für 2027 vorgesehen. Und von dann an, das ist also schlimmer als der Klimawandel, wie das geschmolzen ist. He? Also der Bundesrat ist dann auf 2,39 Milliarden im 2027 gelandet. Und jetzt, nachdem die Finanzkommission vom Ständerat nochmal ziemlich viel rausgekippt hat, sind es noch 1,79 Milliarden im Jahr 2027. Wie genau in den Folgejahren, könnt ihr alles auf nebelspalter.ch lesen. Tatsache ist, es ist wieder mal ein Beweis, Politikerinnen und Politiker tun nicht gerne sparen, sie tun lieber das Geld von euch da draussen ausgeben. Und zwar jedes Jahr mehr, das ist das ganz Entscheidende. Immer mehr von eurem Geld verteilen für Sachen, die sie gut finden.
Genau, und warum machen sie das eigentlich? Da muss man jetzt einfach mal ehrlich sagen, warum wollen sie das eigentlich machen? Wie sie ihre Wiederwahl können verbessern oder zumindest das glauben. Teilweise würde ich jetzt sagen, ich würde ganz viele Parlamentarier gerade deswegen wählen, wenn sie würden sparen. Also es könnte ja durchaus auch ein Vorteil sein. Aber es ist ja so. Und ich muss schon sagen, Dominik, also das ist ja so ein deprimierendes Trauerspiel. Ich meine schon, das Entlastungspaket ursprünglich ist, ja, ist jetzt auch nicht ausgewogen. So ehrgeizig gewesen, ist wirklich ausgewogen gewesen, auch gewisse Opferbereitschaft, Symmetrie, nicht Symmetrie. Nein, ich meine, das ist einfach peinlich. Und dass noch der Ständerat das nicht mehr kann irgendwie retten, sondern auch noch überall auf das Gejammer von irgendwelchen Interessengruppen eingegangen ist, ist wirklich deprimierend. Das zeigt einfach, und ich sage es, meine ich am Sonntag, geben dem Staat nie mehr Geld. Einfach nie, 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 nie. Jede Steuererhöhung und die Erbschaftssteuer ist auch eine neue Steuer, eine absolute Steuererhöhung, muss weg. Weil wir sehen es ja, sie sind nicht in der Lage, das Geld, das sie bekommen haben, oder die Ansprüche, die sie bekommen haben, zu reduzieren. Nie mehr. Einfach nicht. Wie kleine Kinder. wie kleine Kinder, die Lego nicht aufräumen können. Deshalb gibt es kein Lego mehr. Fertig für Politiker. Kein Lego mehr. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Das ist jetzt auch erfreulich, ich habe es schon ein paar Mal gesagt. Jeden Tag sollte er eigentlich ein Auto kaufen. Und wenn er eins kauft, kauft er ein gutes. Und zum Beispiel ein gutes Auto ist sicher ein Mercedes. Kenne ich's. Das ist die Garage in der Region Zürich, die die, ja, die grösste Auswahl sicher hat von Mercedes. Morgen Aktionstag sowohl in der Garage Dietlicken als auch in Wettigen gibt es absolut viele interessante Spezialangebote, aber natürlich auch ein, muss ich jetzt sagen, der Kenny hat das ja gern, ein Käfeli vom Kenny gibt es, wenn ihr dort hingeht. Hört jetzt gut zu.
Weihnachten liegt in der Luft. Und wir machen schon diesen Samstag ein wunderschönes Weihnachtsshopping im Kennys Autocenter. Profitiere von unserer Weihnachtsaktion mit einem 0% Leasing auf über 300 sofort verfügbaren Neuwagen von Mercedes-Benz und Smart. Geniessen unser legendäres Kennys-Käfeli vom Barista und unsere selber gemachten Weihnachtsgutzli. Wir freuen uns auf euren Besuch diesen Samstag im Kennys Wettigen und Dietlicken.
Ja gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Sehr aufschlussreiches Interview heute mit dem Fredi Gantner im Tagesanzeiger. Der Fredi Gantner ist einer von den Unternehmern, der beim Trump war und für die Schweiz verhandelt hat und offensichtlich gut verhandelt hat. Dominik, was sind da die wichtigsten Erkenntnisse?
Ja, wenn man das liest, dann kommt man mit über, wie der Fredi Gantner und wie halt der Unternehmer, wir zwei wissen das, funktioniert, wenn sie in Verhandlungen gehen. Sie gehen zuerst analysieren, was will eigentlich die Gegenseite? Und dann probieren sie, dieser Gegenseite etwas anzubieten. Und er beschreibt, wie sie eben gemerkt haben, er ist ab dem 2. August offenbar kontaktiert worden. Sie haben einfach gesagt, ja, das Entscheidende für den Herrn Trump ist die Reduktion vom Handelsbilanzdefizit. Und dann hat er über ein Wochenende mit seinen Leuten von der Partners Group einfach das überlegt, wie könnte man das anbringen? Wie könnte man das mit dem, im Goldhandel haben wir ein grosses Handels, hat die USA mit uns ein grosses Handelsbilanzdefizit. Wie können wir das machen? Bei anderen Sachen. Und ist dann mit einem 7-Punkte-Plan gekommen, hat das dem SECO vorgestellt. SECO ist mit dem zum Bundesrat, man hat das ein bisschen angeschaut. Und auch das Treffen dann im Weissen Haus, oder? Das ist darum gegangen, zu verstehen, was die Gegenseite will, und einfach sehr schnell zu zeigen, schau, wir machen, er schreibt das im Interview, 200 Milliarden, die wir investieren, und das wird dazu führen, mit anderen Massnahmen, dass das Handelsbilanzdefizit von der USA mit der Schweiz weggeht. Oder? Herr Trump, sind Sie mit dem zufrieden, ja oder nein? Der muss dann den Jamieson Greer gefragt haben, und der hat gesagt, jawohl, ich bin für den Deal, und dann ist es eigentlich schon gefixt gewesen, oder? Das ist schon, und ich finde wirklich, das so muss man es machen. Man muss es halt nicht machen, wie der Cedric Wermuth, der sagt, fuck Mr. Trump und Greta Gysin aus dem Tessin, wo jetzt die Unternehmer anklagt. Und so. Das ist alles Gugus. Es ist Gugus-Zeug. Man muss, wenn man etwas erreichen will, es muss eine Win-Win-Situation sein. Und so gehen die Unternehmer vor. Darum bitte, mehr Unternehmer sollen das machen, oder auch in der Bundesverwaltung, mehr unternehmerisches Denken, dann kommt es nämlich besser, vielleicht sogar irgendwann mit der EU.
Und vielleicht kann man noch zwei Sachen sagen. Das Erste ist, ich meine, SECO muss man loben. Der Guy Parmelin als zuständiger Bundesrat muss man loben. Er hat es gut gemacht, aber... Und er hat es gut gemacht. Warum hat er es gut gemacht? Weil er offen war für das Know-how der Unternehmer. Das ist nicht selbstverständlich. Wir wissen, die Beamten sind. Beamte haben es nicht so gern, wenn die Leute aus der Privatwirtschaft, die viel, viel kompetitiver sind und auch viel weltläufiger sind, ihnen Vorschläge machen. Also das ist eine grosse Leistung vom SECO, auch natürlich von der Staatssekretärin Budliger, dass sie das zugelassen haben und geholfen haben, mitgemacht haben, selber sich auch eingebracht haben, das ist alles gut. Das Zweite, was mich schon irritiert, ist eigentlich, und ich will jetzt nicht so arrogant wirken, aber kaum war doch der Liberation Day, haben wir gewusst in der Schweiz, dass Handelsbilanzdefizit das Problem ist für den Donald Trump. Und ich verstehe schon nicht ganz, warum unsere Unterhändler, aber auch seine übrigens, nicht auf das los sind und nicht gesagt haben, gut, da müssen wir etwas lösen, da müssen wir ein Problem bringen. Also, dass eben der erste Deal nicht gegangen ist, hat meiner Meinung nach auch zu tun damit, dass man völlig die Lage falsch eingeschätzt hat von Anfang an. Das finde ich schon ein bisschen überraschend.
Ja, das ist, weil man den unternehmerischen Zugang offensichtlich nicht gehabt hat, sondern so ein bisschen einen dogmatischen, oder? Indem man eben Donald Trump beibringen wollte, dass die Argumentation mit dem Handelsbilanzdefizit ökonomisch falsch ist. Das interessiert doch nicht. Er ist nicht Ökonom. Er ist Politiker. Er hat ein Wahlversprechen abgegeben und er macht das. Sie sehen das auch so. Interessant ist noch in dem Zusammenhang, oder, dass der Fredi Gantner in dem Interview antönt, dass man eigentlich schon im Mai einen Deal gehabt hätte mit sogar nur 10%. Und gemäss US-Quellen, sagt er dann, ist es eben die Schweiz gewesen, die zu wenig schnell zugeschlagen hat. Und das ist ja das, was du im Sommer mal in einem Memo auch geschrieben hast. Es ist nicht ganz klar, was für eine Rolle gespielt hat, dass man nicht die EU verrückt machen wollte. Ich bin fast sicher, einfach aus der reinen Kenntnis vom EDA und auch teilweise sogar leider im SECO, dass es Leute gibt, die vermutlich diese Bedenken hatten, aber ich kann es nicht beweisen. Es kursiert ja die Story, dass das der Grund war, dass ja, das wird man vermutlich nie genau herausfinden. Aber es ist sozusagen wie bestätigt, man hätte damals etwas gehabt und wir haben nicht richtig zugeschlagen. Und das finde ich dann schon der eigentliche Skandal, der da rauskommt.
Genau, und dann ist auch noch wichtig, oder? Man kann ja eigentlich immer, wir sind ja dran, wir probieren das ja zu recherchieren, du hast recht, aber man kann eigentlich immer ein bisschen schauen, wie die SP reagiert. Und so wie die SP reagiert, weiss man, dass etwas EDA so denkt. Weil das EDA erstens ist völlig dominiert von der SP, also fast alle Diplomaten. Einfach merkt euch das. Fast alle Diplomaten sind Sozialdemokraten. Und wenn es höher kommt, sind sie grün. Und wenn es noch höher kommt, sagen sie, sie sind unabhängig und parteiunabhängig, aber sie wählen einfach nur die SP. Das ist mal wichtig. Also SP und EDA ganz eng miteinander verbunden. Da kommen auch viele Informationen immer raus vom EDA, da bin ich absolut überzeugt zu der SP. Und wenn die SP einen Deal, und das sehen wir jetzt beim zweiten Deal, so furchtbar findet und so daneben findet, kann man davon ausgehen, auch die im EDA haben keine Freude. Und die sind aus verschiedenen Gründen nicht sehr erfreut. Das Erste ist einfach, sie haben ja gar keine Rolle gespielt jetzt bei diesen Verhandlungen.
Genau.
Das ist peinlich, oder? Auch der Botschafter in Washington, der nicht so schlecht sein soll, der hat in Indien einen guten Job gemacht beim Freihandelsabkommen, aber jetzt hat er einfach keine Rolle gespielt. Und die Zentrale in Bern hat sich um Menschenrechte in Gaza oder weiss nicht wo kümmert, keine Ahnung gehabt, was in Amerika läuft. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich die Europageschichte. Dass viele Leute, die sogenannte Euroturbos sind, und das ist, also, das ist ja einfach eigentlich das Departement für Euroturbos. Wer Euroturbo ist, kommt dort einen Job über. Also wenn ihr zum Beispiel putzen wollt im Bundeshaus und ihr seid Euroturbo, geht putzen, könnt ihr sofort einen Job bekommen. Nein, ernsthaft, es gibt natürlich die Kreise, die finden, wenn wir jetzt einen Deal haben mit Amerika, schadet das vielleicht im Argument, ja, wir müssen doch uns anlehnen an die Europäische Union.
Das ist so, das gibt es garantiert so. Ich will noch einen Punkt, den ich ganz spannend finde, aus dem Interview ansprechen. Er wird dann gefragt, der Fredi Gantner, ja, warum hat man denn nicht irgendwie den Bundesrat mitgenommen, das Treffen mit den Unternehmern oder Bundespräsidentin, oder? Und er, auch dort merkst du, wie er eben draus kommt. Er sagt, ja nein, das wäre viel zu gefährlich gewesen, oder? So hat man hätte einen Deal machen können, wenn jemand von der Politik dabei gewesen wäre. Und der Deal wäre nicht zustande gekommen, dann hat man wieder eine Ohrfeige kassiert. Dann hat man wieder ein halbes Jahr verloren. So sind es eben nur in Anführungs- und Schlusszeichen die Unternehmer gewesen, die letztlich keine politische Funktion haben. Das ist ziemlich clever gewesen. Und auch da, dass das der Cedric Wermuth und Lisa Mazzone von SP und Grünen nicht verstehen, das hat eher mit diesen beiden Personen zu tun, als mit der Realität, wie man verhandelt.
Was vielleicht auch noch ein Punkt ist, oder? Ganz wichtig. Skin in the Game hat auch eine Rolle gespielt, oder? Alle die Unternehmer, die da gewesen sind beim Trump, die haben wirklich Skin in the Game gehabt. Es ist ihnen wirklich auch um ihr eigenes Geschäft gegangen. Es geht ums eigene Geld. Jetzt die SP ist noch so, ja, was soll ich sagen? Dumm, dass sie das denen vorwirft.
Genau.
Ist das das beste Motiv, wenn die Leute wirklich wissen, es geht um mein Geld auch? Dann tun sie anders verhandeln, als wenn der Cedric Wermuth dort gehockt wäre und einfach sagt, ist mir doch gleich, ob wir einen Zoll haben von 5'000% oder von 1%. Das ist doch ein Wermuth gleich im Zoffigen. Zoffigen lebt nicht von Donald Trump, aber vielleicht der Alfred Gantner. Also von dem her, auch das ist eben ein wichtiger Grund, warum die Unternehmer wahrscheinlich besser haben können verhandeln. Ich sage das auch, weil ich bin jetzt gerade im Bad Ragaz an einer Veranstaltung, einem Seminar vom ZFU, wo es genau um das Thema geht. Es geht um Verwaltungsräte, wie sie sich in der Verwaltungsräte betätigen sollen. Aber Das Thema ist eben Skin in the Game. Deshalb bin ich auf das gekommen. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Skin in the Game hat langsam und zwar sehr viel Skin. Natürlich der Martin Pfister. Der arme Sicho musste das VBS übernehmen von der Viola am Herd, der nicht in so einem guten Zustand war. Er probiert jetzt hier ein bisschen aufzuräumen. Ja, Dominik, was ist der Neueste?
Ja, ich finde, jetzt kommt es wirklich gut. Oder? Also er hat eigentlich das gemacht, wir haben das hier bei uns auch schon gefordert. Er muss kommen mit einem Plan, wie man das Geld anbringt, das die Armee braucht. Und das muss ein grosser Plan sein, das kann nicht einfach eine nitty-gritty Geschichte sein. Und jetzt kann man dann wirklich darüber diskutieren, ob es der richtige Plan ist. Oder? Aber ich habe jetzt wirklich den Eindruck, und das ist eine Recherche von Tamedia, Larissa Rin, Mario Stäuble, Gratulation. Es ist wirklich gut, wie es dann geschrieben ist, man spürt das Entsetzen von diesen beiden, dass jetzt da wirklich möglicherweise mehr Geld ausgegeben wird für die Armee. Aber wir reden jetzt nicht über das. Es ist wirklich ein Kurswechsel, statt dass wir bis 2032 fängt 1% von unserem BIP ausgehend für Sicherheit, wollte man wirklich vorwärts machen. Der Martin Pfister will das machen mit einer Mehrwertsteuererhöhung, oder? Wo ab 2028 würde eingenommen, braucht eine Volksabstimmung. Und ja, die Rede ist von 0,5% pro Jahr zusätzlich. Es steht jetzt nichts in dieser Recherche von einer zeitlichen Beschränkung. Und vor allem, oder, es klingt ein bisschen an, dass eben auch die anderen Bundesräte das Gefühl haben, okay, wenn wir das so machen, dann sparen wir vielleicht, müssen wir weniger sparen. Und das finde ich den heiklen Punkt. Oder man kann vielleicht schon, oder, ich meine, wir brauchen wirklich das Geld schnell für die Armee. Darum glaube ich, man muss vielleicht schon mit der Mehrwertsteuer rauf, aber ihr müsst trotzdem sparen. Oder es, weil die Leute gehen zu Saturnen und lehnen das ab. Es hat nämlich genug Geld, eigentlich, im Säckel von der Karin Keller-Sutter. Man könnte genug sparen, um das Geld anzubringen, muss man schon sehen, oder? Und wenn sie nicht richtig sparen im Entlastungspaket oder auch im Budget, wo jetzt dann kommt, dann wird die Bevölkerung sagen, nein, wir sind nicht bereit, mehr aus unserem Portemonnaie rauszugeben. Und dort steht uns noch eine grosse Verhandlung bevor.
Genau, vor allem, weil ja auch Elisabeth Baumschneider angekündigt hat, der Bundesrat hat das jetzt beschlossen, dass man über die Mehrwertsteuer die 13. AHV-Rente finanzieren
will. Also
auch
dort
gibt es auch eine Volksabstimmung und wieder Mehrwertsteuer wird erhöht. Auch das ist nicht beliebt und auch da bin ich total dagegen. Ja, nicht. Ich bin der Armee, würde ich dafür sein, wenn das Parlament beweist, dass sie bereit sind, auch zu sparen und dass sie auch bereit sind, Ausgaben zu verlagern. Dass man mal sagt, Entwicklungshilfe ist jetzt nicht das Dringendste. Für uns ist es jetzt wichtiger, dass die 4 Milliarden von der Entwicklungshilfe in die Armee fließen. Das Gleiche gilt übrigens auch für das Bildungsbudget, das die ganze Zeit nur gewachsen ist. Auch dort müssen einfach Einsparungen möglich sein und natürlich im Sozialstaat. Und dort ist es am schwierigsten, weil raffinierterweise die Linke hat ja geschaut, dass alle die Ausgaben, die ihnen wichtig sind, alle ihre Lieblingsausgaben, sind gesetzlich gebunden. Können wir fast nicht mehr ändern. Da müssen wir unbedingt ändern. Da müssen die Bürgerlichen mal einen Plan haben, wie man das wieder runterbringt. Dass nicht so ein grosser Teil vom Budget einfach schon gebunden ist und nachher immer die gleichen die letzten Double sind im Umzug. Und das ist meistens da mehr. Die Landwirtschaft gehört auch dazu, die Entwicklungshilfe gehört auch dazu. Das ist einfach nicht richtig, das ist nicht gut. Die Zeiten haben sich geändert. Wir brauchen jetzt mehr Geld in der Armee und weniger in der Sozialhilfe, in der AV, in der IV, in der Arbeitslosenversicherung. Ich weiss nicht, Dominik.
Vielleicht noch eine Reminiszenz an mein Gespräch mit dem Prinz Michael von und zu Liechtenstein in Vilnius. Wir haben dann auch über die geopolitische Lage geredet. Und er hat dann gesagt, sein Grossvater, der Fürst Franz Josef II., das ist der, der 1938 wirklich aus Österreich zurückgekommen ist, wegen der Nazis auf Vaduz und seinen Sitz dort hin verleiht hat, der hätte immer gesagt, ein Land, das ist herzig, dass er das als Liechtensteiner sagt, braucht zwei Sachen: Gold und Schwarzpulver. Jetzt, Schwarzpulver und Liechtenstein, ja, ist jetzt nicht so wahnsinnig. Aber für alle anderen Länder stimmt es natürlich. Die zwei Sachen brauchst du. Brauchst eben genug Geld auf der Seite und du brauchst eine Armee.
Absolut. Gold ist immer gut. Und das ist auch eine von den traurigen Kapiteln, dass wir unser Gold verkauft haben. Ja. Heimatsterne wären wir in einer anderen Lage. So ein Fehler war, dass die Nationalbank so viel Gold verkauft hat. Gut, das war es heute. Bern einfach an dem 28. November 2000. 25, Dominik Freusi und Markus Somm. Wir haben ja Abstimmungssonntag, da machen wir natürlich aus Bern einfach spezial. Ein paar wichtige Entscheide auf eidgenössischer Ebene, aber natürlich auch in den Kantonen. Hören zu, je nachdem, wie früh das Ergebnis schon klar sind, kommen wir auf Sendung, vielleicht am 4, vielleicht erst am 5. Wir halten euch auf dem Laufenden. Bern einfach spezial an dem Abstimmungssonntag, wo ihr alles erfahrt, was relevant ist. Und natürlich, tut mir leid, die präziseste Analyse werden hören. In dem Sinn, bis am Sonntag. Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch